der Frage zwischen Glauben und Nichtglauben, ob es da irgendwas dazwischen gibt, ist ja auch die Frage, die sich immer wieder stellt, wie es mit dem Christsein in der heutigen Welt aussieht, im Gegensatz zu anderen Religionen. Ich denke vor allem an die fernöstlichen Religionen oder Spiritualitäten. Gibt es da denn ein dazwischen? Ist das kombinierbar, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Yoga praktiziert als Christ? Oder ist das, weil es aus einer fernöstlichen Spiritualität kommt und auch eine Art von Glauben kommt, ist das verpönt, verboten, nicht zu verbinden mit dem christlichen Glauben?
Finde ich eine interessante Frage. Ich habe gerade so ein paar Menschen im Ohr, die mit denen ich schon mal nicht darüber gesprochen habe, aber grundsätzlich so, die schon auch sagen, ja, manche suchen sich sozusagen das zusammen, was sie dann gerade so brauchen, vielleicht auch aus verschiedenen Religionen oder nehmen aus dem Christentum eben nur das, womit sie sich wohlfühlen. Das ist dann ja schon auch eine gewisse Kritik. Ja, wie siehst du das denn? Ich bin mir da gar nicht so sicher immer.
Ich weiß nicht, wer definiert denn, was Christsein bedeutet? Mhm. Also wer legt denn fest, ab wann man als Christ kein Christ mehr ist? Oder keine Christin mehr ist. Ist ja echt die Frage, woran machen wir fest, dass wir Christen sind? An der Taufe alleine, das genügt heutzutage sicherlich nicht, merken wir bei vielen Leuten. Und das Glaubensbekenntnis zu glauben vielleicht auch nicht, weil das eben auch nicht alle Lebens- und Alltagsbezüge umfasst. Also jetzt Yoga, die Frage ist selbst gestellt, aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand ernsthaft Probleme bekommt, A, im Gottesdienst, B, beim jüngsten Gericht, weil er eine Yogamatte im Gepäck hat oder schon mal drauf gelegen gesessen oder sich verbogen hat oder so, ja. Mhm. Aber du hast recht, diese Patchwork-Christentumsgeschichte, die ist sicherlich nicht bis unendlich ins Unendliche zu akzeptieren aus christlicher Sicht, vermute ich. Mhm. Denn, sagen wir mal, es ist zwar ein Zeichen der Zeit, sich aus allen Angeboten, die es glaubensmäßig spirituell gibt auf der Welt, das Rechte zusammenzusuchen, so wie wir uns ja auch, sagen wir, unsere Kultur, in der wir leben, zusammensuchen und jeder ja Angebote hat und bunt und multimedial in den sozialen Medien darstellt und so. Und die Werbeindustrie spielt da, glaube ich, auch eine Rolle. Aber ich glaube, dass irgendwann die Grenze da ist, wo man sagen kann, das ist nicht mehr für mich als Christ ein Mitchrist, jemand, der die Glaubensrichtung vertritt. Und das würde vielleicht bei so etwas wie da, dem Abendmahl, der Eucharistie oder dem dreieinigen Gott oder sowas, würde es, glaube ich, wirklich fraglich für mich, ob diese Person, die sich so ihr Bouquet an bunten Philosophien zusammenstellt, ob die wirklich noch ein Mitchrist ist oder nicht. Ne? Aber jetzt auf Yoga zurück oder auch sowas wie Achtsamkeit, wo ich in den letzten Jahren ja auch viel Freude und Wert drin gefunden habe, so etwas ist natürlich kompatibel, also bin ich fest von überzeugt, wenn es eben nicht diesen zentralen Punkten des eigenen Glaubens widerspricht. Und das muss wirklich jeder für sich erstmal, unabhängig davon, ob er noch zur Kirche gehen darf, jeder für sich erstmal entscheiden, ob das kompatibel ist. Und sagen wir, Achtsamkeitsmeditation, die ja nicht nur im asiatischen Raum gibt, da gibt es ja auch, sagen wir, im Bereich der Mystik, auch in der kirchlichen Tradition unglaublich viele andere Beispiele dafür, die sind mir aber fremder als, sagen wir mal, das, was ich, sagen wir auch, auf irgendwelchen Apps da mit asiatischen Klangschalen untermalten Meditations-Apps finde, ja. Mhm. Die nutze ich tatsächlich hin und wieder auch und die tun mir echt gut. Und da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch zu meinem christlichen Glauben. Tatsächlich. Selbst wenn es, oder gerade deswegen, weil es im katholischen Glauben ja auch welche gibt, wenn ich dann denke, was für meditatives oder trancehaftes Potenzial von Rosenkranzgebeten ausgehen kann. Ich habe selbst nicht erlebt und das wäre, glaube ich, auch nicht meine Art, aber ich glaube schon, dass da etwas Ähnliches drin liegt, diese Selbstversenkung auch in der oder auch dem gewissen Gesängen, möglicherweise in der Gregorianik, ich weiß nicht, wie das in Klöstern ist, ob da vielleicht auch etwas in der immer selben Wiederholung von gleichen Formeln besteht, was ja in den asiatischen Religionen eine wichtige Rolle spielt. Immer wieder über eine Sache nachdenken oder immer wieder dieselbe Sache vor sich her sagen, und die es bei uns auch gibt, selbst wenn sie vielleicht nicht mehr so populär sind oder nicht so laut, nicht so bekannt sind. Einfach, könnte ich mir vorstellen. Also das Patchwork-Christsein nicht per se was Schlechtes ist oder was Unwahres und was Unchristliches ist, sondern immer die Frage ist das für mich noch kompatibel mit dem christlichen Glauben, mit den Grundwerten des christlichen Glaubens, die natürlich auch jeder für sich anders formulieren würde ich wahrscheinlich.
Ja, und gleichzeitig, was ich gerade noch so denke, ist dann die Frage, inwieweit greift man auf Elemente zurück, die wir sozusagen aus vielleicht einer asiatischen Religion herausgreifen und sagen, eigentlich ist das für uns jetzt gar nicht ein religiöses Element, wenn wir irgendwie Achtsamkeitsübungen machen oder so. Ja, inwiefern ist das eine kulturelle Aneignung vielleicht auch so einer Religion, weil das da vielleicht sehr religiös auch verwurzelt ist. Also da habe ich auch keine Antwort drauf, finde ich aber eine spannende, offene Frage. Also was das nochmal heißt für kulturelle Aneignung. Haltung, mit der ich eigentlich auf eine andere Religion schaue.
So. Finde ich ganz, also gerade nicht nur in der aktuellen Diskussion um die sogenannte kulturelle Aneignung. Ich bin da auch durchaus kritisch bei diesem sehr schnellen Urteil, das oder jenes sei kulturelle Aneignung. Das ist, glaube ich, wird oft ein bisschen zu weit gefasst. Mhm. Aber unter dem Aspekt muss man das durchaus auch bewerten. Oder kann man es auch bewerten? Ich glaube, man kann keinem da einen Vorwurf draus machen, wenn er meditiert. Und zwar auch
auf gar keinen Fall.
Nein, aber diesen Vorwurf muss man sich dann möglicherweise aussetzen oder vielleicht schon mal überlegen, warum es das nicht ist, wenn man aus dem ehemals sakralen oder religiösen Zusammenhang in sein profanes Alltagsleben, ne? Ja, nicht in die Kirche, also nicht in den Gottesdienst, sondern in seinen stressigen Alltag das zum Beispiel überführt. Oder halt im Bereich von Leib und Seele, Yoga-mäßig, ganzheitlich und so.
Ja. Ja, es ist wieder auch ein bisschen dieser Aspekt Reflexion, über den ich vorhin schon mal gesprochen habe, in einem anderen Kontext. Also das, was man tut, irgendwie zu reflektieren.
Ohne den es heute eigentlich nicht gehen, also es geht natürlich wohl ohne. Und da sind wir beim Thema Dualismus. Ja, wenn man eben sagt, ich möchte nicht selbst für mich nach der Antwort suchen, sondern ich höre lieber auf die einfache Wahrheit oder eine einfache Wahrheit präsentieren. Ja. Die Wahrheit, zu der aber auch gehört, dass es eine Unwahrheit gibt. So, ja, und nicht sagt, guckt, müsst ihr erst mal überlegen, wie ihr dahinter kommt mit eurem intellektuellen Vermögen und mit eurem Herzens- oder Bauchglauben, wenn man das als Gegensatz jetzt wiederum sieht. Mhm. Gute Frage eigentlich. Ist der Glauben, den man reflektieren kann, das Theologische, das Philosophierende, ist das Gegenteil vom aus dem Herzen heraus Glauben? Das ist mir gerade so eingefallen. Also ist das auch ein Dualismus?
Mhm. Also ich würde sagen, das ist halt zusammengehört.
Ja, es gehört zusammen, das glaube ich auch.
Und ich glaube auch, es vollzieht sich eigentlich nur zusammen. Also vielleicht auch nicht bei jeder Person.
Wenn du auf Instagram postest, ist es dann aus dem Herzen oder ist es dann aus dem Kopf? Also es gehört ja ein Handwerk dazu zunächst einmal. Du musst deinen Kopf einschalten, um zu sagen, ja, dann mache ich diesen Hintergrund, dann mache ich das Lied und sowas.
Ich würde sagen, es ist beides.
Mhm. Das würde ich, weiß nicht, ob ich das für mich so sehen kann. Aber ich habe da aber nicht drüber nachgedacht. Hätte ich mich vielleicht noch anders vorbereiten müssen. Aber ich habe ja auch gerade schon gesagt, mich als Kopfmensch sehe in vielen Punkten. Auf der anderen Seite der Glaube, da ist und vielleicht dadurch, dass man ihn ins Wort bringt, dass man überhaupt über den Glauben redet, ist das ja schon eine Art von Vermischung, aber ist zumindest der Kopf dabei. So, logischerweise nicht überhaupt. Und vielleicht ist das, was mich auch fürs Theologiestudium vor vielen Jahren bewogen hat, das versuchen ausdrücken zu können, was eher gar nicht so leicht ist. Das, was man empfindet, überhaupt ausdrücken zu können und dann möglicherweise auch noch verargumentieren zu können und möglicherweise auch mit anderen in Dialog darüber zu gehen.
Ja, eben es so ausdrücken zu können, dass andere die Möglichkeit haben, auch das zu verstehen, was ich damit quasi sozusagen im Inneren verbinde.
Ohne, dass sie selbst das Innere haben, möglicherweise. Genau. Das heißt, auch mit Nichtchristen, mit Nichtgläubigen reden kannst darüber, was immer wichtiger wird oder immer schon wichtig war. Aber auch mit Leuten, die innerhalb deiner Religion eine andere Ansicht haben. Ich meine, so entsteht ja konstruktiver Streit. Ne? Aber vorausgesetzt ist eben, dass beides zusammen funktioniert. Insofern kommen wir da, glaube ich, schon überein. Aber es ist ein spannender Dualismus, wenn man ihn so mal drüber nachdenkt, dass das eigentlich täglich an einem passiert, das Zusammengehen. Ne?
Ja.
Sind wir bei der Frage eigentlich direkt angekommen beim Thema Leib-Seele? Wenn wir da eigentlich schon sind, ist ja eine klassische philosophische Frage, ob das getrennt voneinander ist oder zusammen. Aber vermutlich sind wir in der heutigen Zeit schon auch lange der Ansicht, dass eine ganzheitliche Sicht auf das Menschsein beides umfasst und sich nicht gegenseitig ausschließt. Also allein wenn ich in Medizin denke und Ähnliches, das ist ja auch zum Glück immer weiter auf dem Vormarsch. Oder siehst du noch Gründe festzuhalten an beiden Polen? Oder könntest du dir vorstellen, warum es vielleicht in Kirche, sage ich mal, in Kirche ist ein Ausdruck, ne? Warum es in Kirche Leute gibt, die daran festhalten wollen, zwischen Leib und Seele?
die wirklich voneinander zu trennen, eigentlich nicht. Also, nö. Würde für mich keinen Sinn ergeben. Ich sehe auch eigentlich gerade keinen Mehrwert, weshalb das jemand gut finden sollte, daran festzuhalten.
Ja, ja, vielleicht geht es um die. Aber, ja. Ja, aber der Glaube nach der leiblichen Auferstehung spielt ja schon mit rein. Das ist ja dann wirklich die Frage, ob man sich davon dann auch verabschiedet, dass man sagt, wie geht es nach dem Tod weiter? Wie geht es nach dem Tod weiter, wenn ich doch sehe, dass der Körper vor mir, der Leib also zu Erde zurückkehrt, ich das für meine Seele aber nach meinem Glauben nicht hoffe. Ja? Da hast du ja die Trennung. Zumindest mit dem Tod ist dann diese Trennung da, oder? Also, und der Dualismus wieder.
Ich würde ja schon sagen, wir haben ja die Auferstehung als ganzheitliches Wesen.
Ja, genau, richtig.
Von Leib und Seele.
Aber da sind wir wieder bei der Frage nach den Naturgesetzen, denn den Körper zusammenzusetzen, das traue ich Gott durchaus zu. Aber es wäre bei länger Verstorbenen durchaus mikrobiologisches Wissen. Es wäre nicht leicht. Nicht,
ja.
Vielleicht darf es ein Geheimnis bleiben. Das wäre schön. Gehen wir mal was zu strukturellerem, einfachem zurück. Und zwar der Frage Kirchenführung, Kirchenvolk. So, werden wir auch bezeichnet. Ja? Im Gotteslob steht noch, da singt das, spricht das Volk. So,
ja.
Das Volk gegenüber denen, die Geistliche sind, das hatten wir gerade schon, oder gegenüber denen, die die Kirche leiten, das Lehramt. Wie würdest du sagen, ist das ein noch gerechtfertigter Dualismus?
Ich glaube, es ist einer, der immer noch besteht, der irgendwie auch total tief in unserer kirchlichen Sozialisation irgendwie drin steckt und wo ich an ganz vielen Stellen merke, dass der einfach nicht so schnell wegzubekommen ist, alleine wenn dann irgendwie erstmal noch bei, keine Ahnung, beim Pastor nachgefragt werden muss, dürfen wir das so und so machen? Und gleichzeitig merke ich, dass ich mir immer mal wieder selber vor Augen führen muss und möchte und da irgendwie auch dran festhalten möchte, wir sind ja alle Kirche und sind eigentlich gemeinsam ja auch so das Volk Gottes, was im Prinzip ja auch das Zweite Vatikanische Konzil nochmal so formuliert hat. Genau.
Ja, und worauf viele Initiativen von Laien, um das Wort mal zu benutzen, ja auch darauf hinziehen, dass sie sagen, wir sind auch Kirche. Wir dürfen auch gehört werden. Wir sind die Kirche als Gemeinschaft der Getauften. Ob schon, da muss ich selbstkritisch sagen, ich auch mir es da ein bisschen leicht mache, dass ich das gegenüber KirchenkritikerInnen auch immer behaupte. Ich fühle mich angegriffen, wenn du das so sagst, weil ich auch Teil der Kirche bin. Aber wenn mir da was gegen den Strich geht und das kommt hin und wieder vor, dann sage ich auch wieder oben. Dann sage ich auch, da entscheidet wieder jemand, ne, die alten Männer in Rom. Und was meistens richtig ist, alten Männer weiß und Rom. Und wir hier unten. Also ich beziehe auch beide Positionen. Mach's mir in dem Dualismus recht bequem, muss ich selbstkritisch sagen. Kennst du auch Situationen?
Ja, auf jeden Fall. Also passt jetzt eigentlich nicht direkt zu Kirchenführung und Kirchenvolk, aber passt zumindest zu konservativ und reformorientiert, dass auch häufiger denke, ja gut, wenn die und die Personen nicht an Reformen interessiert sind, dann müssen sie ja daran interessiert sein, dass es so bleibt, wie es ist und da vielleicht dann manchmal auch den Dreh im Denken hinzukriegen, die wollen vielleicht die Reformen nur anders, als ich sie jetzt will.
Ja, ist wahrscheinlich auch in der Zeit, in der sagen wir auch einen Tagesschaubeitrag über den synodalen Weg, den Antagonisten, Protagonisten ausmachen muss, ja, zwei Lager ausmachen muss, entweder die Laien und die Bischöfe oder die Organisation 1 und die
Synodalversammlung. Maria 2.0 und 1.0.
Ganz genau, wunderbar, so. Dualismus 1,5 gibt's nicht. Wer weiß, ja, vielleicht mal Zeit, den Dualismus aufzubrechen. Aber völlig richtig, dass da auch, auch zwischen konservativ, progressiv, die Lager gebildet werden, obwohl ich kenne auch aus meiner wirklich durchaus aufgeklärten, modernen und vielleicht sogar progressiven, vielleicht sogar linksgrün versifften oder auch woken Denkweise und auch Glaubensweise gibt es einige Punkte, wo ich sage, oh, da mache ich lieber nicht den Mund auf. Und wir hatten schon mal darüber geredet, dass gerade im Bereich von Social Media ja doch immer in Bubbles drin bist, die in Blasen von Leuten, die dann doch irgendwie deine Hauptinteressen, deine Hauptmeinung teilen und dass ich mir dann schwer tue, einige Punkte anzusprechen oder zu thematisieren, wo ich dann wirklich abweiche. Mhm. Weil es dann gleich heißt, ich sei Traditionalist und sei konservativ und so etwas, ja. Es ist schwierig, denn ich glaube, jeder hat sowas. So einen lupenrein progressiven Christsein. Ich weiß nicht, ob das bei allen gleich ist. Ich vermute nicht. Das ist dann zur einzigen Position. Und die Frage ist auch, wer bewertet das? Ist jeder, der von meiner progressiven Meinung abweicht, gleich konservativ? Mhm. Ja? Also ist das überhaupt was Absolutes? Also das, ne, ist wie rechts und links. Ne? Mhm. Also ich kann ja auch rechts von dir sitzen und trotzdem links sein. Weißt du, rechts ist ja erstmal nur eine Richtung und kein Pol. Es gibt ja das Linke als Absolute, gibt es ja nicht. Nee. Wahrscheinlich ist das bei so etwas auch gut, wenn wir uns dessen auch bewusst würden, dass es eben durchaus große Unterschiede auch zwischen Konservativen geben kann. Ja. Vielleicht hilft das schon mal. Lass mich raten, beim Thema Zölibat versus Ehe haben wir keine ganz große oder nicht zölibatäre Lebensform gegen Zölibat, haben wir keine so ganz großen Dissens, oder?
Vermutlich nicht.
Ist das ein Dualismus, der heute noch zeitgemäß ist? Also sagen entweder oder, entweder Zölibat oder nicht Zölibat, oder entweder Zölibat oder eheliche Lebensform?
Also ich wäre sehr dafür, das einfach freizustellen, dass die Menschen sich das selber überlegen können, was ist meine Lebensform, um dann ja auch als Priester, hoffentlich irgendwann Priesterin, zu arbeiten. Ja.
Und wer sich für den Zölibat entscheidet, das aus freiwilligen Dingen mit guten Gründen tut.
Genau.
Und dem, was der Zölibat will und was vielleicht von den BefürworterInnen des Pflichtzölibats auch angeführt wird, dann für sich umsetzt. Aber ein weiterer Zwang, der in der Kirche wegfiele. Ich glaube, das wäre für viele, auch für die dann Geweihten, ganz hilfreich und motivierend vermutlich, wenn man darauf verzichten könnte. Das alles hier unsere persönlichen Meinungen, das muss man auch noch vielleicht nochmal sagen, das ist etwas, wo wir uns ermutigt fühlen, drüber reden zu dürfen. Ja. Und was ich auch sehr angenehm finde an dieser Stelle schon mal. Schön, dass du da bist und dass wir darüber reden können. Wir hatten gerade schon drüber geredet, weil die Begriffe gefallen sind zumindest, sakral und profan. Das eine ist das Heilige, das andere ist das Weltliche. Mhm. Kann man das mischen? Gibt es einen dazwischen, zwischen geistlich und weltlich?
Ich würde also diesen beiden Begriffen nochmal so die ergänzenden vielleicht transzendent und immanent so an die Seite stellen und bin da auch nochmal sehr prozesstheologisch geprägt irgendwie. Der prozesstheologische Ansatz dazu ist, dass es eben eigentlich ein Verhältnis von Gott und Welt gibt, das panentheistisch ist. Also ist nicht zu verwechseln mit pantheistisch. Da werden ja Gott und Welt sozusagen gleichgesetzt. Und Panentheismus geht eben davon aus, dass Gott in der Welt wahrnehmbar ist. Also, dass wir Gott in der Welt erfahren können. Und das wäre irgendwie mit der Prozesstheologie meine Antwort für dieses Dazwischen. Dass eben die Welt natürlich nicht göttlich ist, aber dass wir Gott in unserer Wirklichkeit, in unseren Erfahrungen auch erleben und erfahren können. Mhm.
Wobei, wenn man das falsch verstünde, dann natürlich tatsächlich die Vergöttlichung der Welt und die Beseeltheit der Welt aus sich selbst heraus und die Welt als Gott und diese naturalistischen Religion, wo man natürlich auch eine Abgrenzung ziehen muss. Ne? Mhm. Dass tatsächlich dieser Schöpfergott, der die Welt geschaffen hat und an ihr Interesse hat und weiterhin, dass der nicht wegzudenken ist. Und da bist du ja auch, wie gesagt, genau. In Prozesstheologie bist du da auch die Expertin tatsächlich.
Ja, also ich meine, das ist natürlich etwas, was Inkarnation auch nochmal sozusagen anders aufgreift, ne? Dass Gott Mensch wird. Und da haben wir ja eigentlich die Verbindung von dem Sakralen und Profanen. Wir haben die Verbindung zwischen Transzendent und Immanent. Eine spannende Metapher, die mir jetzt gerade wieder einfällt. Es gibt eine US-amerikanische Theologin, Sally McPhark, die zum Beispiel von der Welt als dem Leib oder dem Körper Gottes spricht. Ist auch total spannend, weil sie daran auch nochmal versucht, Inkarnation zu zeigen, dass Gott eben in der Welt ist. Mhm. Ja, und ich sehe das total, man muss da immer aufpassen, dass es eben nicht so eine Wirkung erzielt, ja, heißt das jetzt irgendwie, alles hier in der Welt ist irgendwie Gott, und das ist natürlich nicht so gedacht und darf auch nicht so verstanden werden. Mhm.
Aber es ist ein interessantes, gutes, interessantes Bild. Muss man darüber nachdenken, über die Welt als Leib Gottes.
Ja, und was sagt es dann auch über den Gottesbegriff aus? So, also was, das heißt ja, Gott wird irgendwie auch, ist berührbar und empathisch,
heißt
lässt
aber,
sich eben auch bewegen.
Irgendwie. Bewegen und direkt verletzen, wenn ich an Umweltzerstörung, Klimawandel denke. Und da glaube ich, komme ich an die Grenze des Dazwischens, also glaube ich an einen Punkt, wo ich an Absolutismen festhalten möchte, am Dualismus festhalten, nämlich das absolute Gottes. Denn wenn der Leib Gottes die Erde ist, ist die Erde ja nicht ewig und ist sie auch nicht unendlich. Und das ist sie nun nicht. Oder? Gibt es darauf eine Antwort? Also das wäre für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, dieses Bild hat zumindest einen gewaltigen Haken, selbst wenn es sympathisch wirkt.
Ja, also Prozesstheologie würde zum Beispiel sagen, würde dieses Bild von einem absoluten Gott schon verwerfen und anfragen und würde sagen, Gott ist zwar auch absolut, aber ist zugleich relativ. Also es gibt sozusagen in Gott auch wieder zwei Pole, den absoluten und den relativen.
Okay, das heißt, man gibt das Absolute in Gott nicht auf, wenn man so ein Bild ernst nimmt.
Genau. Das heißt ja nicht, Gott wird jetzt auf einmal komplett nur noch als immanent gedacht, sondern Gott ist beides, also ist eben transzendent und immanent und hat so dann eben einen absoluten Pol und hat aber auch diesen relativen Pol, ist zum Beispiel betreffbar, aber ist natürlich in dieser Betreffbarkeit nicht so betreffbar, wie wir das jetzt als Menschen sind. Und das ist vielleicht ein Haken manchmal auch bei so einer Gottesrede, weil wir haben immer nur unsere Sprache, unsere Begrifflichkeiten und wir verknüpfen damit natürlich Bilder. Und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder klar machen, dass wir das uns in Bezug auf Gott natürlich nicht mit unseren Vorstellungen komplett erfassen können. Also das irgendwie immer noch mal größer.
Und dann auch noch versprachlichen können.
Ja,
dann
auch
noch
genau.
Das irgendwie ins Wort oder ins Bild bringen. Ne?
Ja.
Du hast jetzt hier einen ordentlichen Werbeblock schon geschlagen für die Prozesstheologie. Ich hoffe, die gab es, als ich studiert habe in den 90ern, Anfang der 2000er, gab es schon. Ich habe sie einfach nur nicht wahrgenommen. Aber wenn du sagst, das könnte dich, lieber Michael, und andere interessieren, was für ein Buch sollte man lesen? Also wenn man so einen Einstieg in die Prozesstheologie haben möchte, machen wir einen kleinen Werbeblock hier.
Es gibt auf jeden Fall von Julia Engsing gute Arbeiten. Also sie hat sich unter anderem mit Charles Hartshorn beschäftigt in ihrer Doktorarbeit und hat da im Prinzip untersucht, wie er die Prozessphilosophie in eine Theologie übersetzt hat. Also das ist auf jeden Fall sehr lesenswert.
Gut.
Sonst kann man mein Buch natürlich lesen, wenn man sich mit feministischer Prozesstheologie
dann
ein bisschen
noch
beschäftigen
einmal den
möchte.
Titel deiner Dissertation bitte.
Genau, das heißt Gottes Mitleidenschaft im Werden der Welt. So.
Gottes Mitleidenschaft im Werden der Welt von Farina Diaker.
Großartig.
So. Ja, aber es ist, was ich damit sagen wollte, das ist halt spannend, wie viel gerade aus diesem Bereich dieser dualistischen Vorstellungen man prozesstheologisch ja deuten kann. Also unglaublich spannend und vielleicht hilft das auch bei der Erklärung der Differenzen zwischen denen, die an den Dualismus festhalten und denen, die sagen, wir müssen da mal, wozu wir, glaube ich, auch zählen, insgesamt drüber nachdenken, weil das letztendlich für die Welt und für die Zeit angemessen ist. Ne? Kann man prozesstheologisch auch die Frage zwischen Gutem und Bösen erklären? Ich meine, es wäre ja leicht, weil die Frage stellt sich ja immer wieder, nicht nur wenn es um Gott und Teufel geht, sondern auch um Sünde und Sühne, alles Mögliche fällt da ja rein. Kann man das so einfach machen, das Gut und das Böse? Muss das ein Widerspruch sein oder ist das auch erklärbar mit oder ohne Prozesstheologie?
Also genau, die Prozesstheologie würde halt sagen, dass von Gott her sozusagen alle Potenziale angelegt sind in der Schöpfung und da es aber diese Selbstkreativität der Geschöpfe gibt, gibt es eben die Möglichkeit, in beide Richtungen zu gehen. Also es gibt sozusagen das Potenzial für Gutes, genauso wie für Böses.
Heißt also, wenn man die Frage stellen würde, ob Gott gut oder böse ist, dann würde die Prozesstheologie sagen, ja, beides. Er ist auch.
Naja, Gott ist. Nee, also sie würde nicht sagen, dass Gott
auch
böse ist.
Also das Böse als Merkmal des Geschöpften. Das, also.
Ja, also zumindest als Risiko. Also Gott geht natürlich das Risiko ein, indem die Geschöpfe eine Selbstkreativität haben und damit in Freiheit umgehen können. Dadurch geht Gott gewissermaßen das Risiko ein, dass das auch in Richtungen gehen kann, die nicht dem Impuls Gottes entsprechen. Also Gott setzt ja erstmal einen Impuls und versucht, die Schöpfung zum Guten hin zu bewegen. Oder also anzuziehen, zu locken. Da gibt es verschiedene.
Das heißt, das Böse als eine Möglichkeit, die Gott seiner Schöpfung und ja wahrscheinlich auch schließlich den Menschen als freiheitsbegabte Wesen mitgegeben hat, als eine mögliche Folge aus der Freiheit des Menschen heraus.
Ja.
Okay, das so kann ich das nachvollziehen. Interessant, ganz, ganz spannend. Ich glaube, wir haben einige Punkte, es gibt wahrscheinlich noch mehr. Und im Nachhinein werde ich mir denken, Mann, warum hast du das nicht gefragt? Das Schöne ist, wir bleiben ja in Kontakt. Erstens im selben Bistum, B, über die sozialen Medien und sowas. Ich würde aber ganz gerne eine Frage noch stellen, die auch ganz gut zu dem Thema passt, aber die wir jetzt nicht thematisiert haben. Du bist ja auch aktiv in der Netzgemeinde dazwischen. Was passt ja wunderbar, wenn wir über unantastbare oder unantastbar scheinende Pole rede zwischen, zwischen dualistischen Polen. Was machst du da dazwischen? Hat das was mit der Dualismus zu tun? Oder wie kommt ihr zu der Netzgemeinde und wie kommst du dazu?
Genau, also die Netzgemeinde gibt es schon länger, seit fast 7 Jahren inzwischen, glaube ich. Genau. Und ja, wir sind da quasi experimentierend unterwegs, Kirche auch anders zu gestalten, Gottesdienstform anders zu gestalten. Es gibt die Möglichkeit, an Messenger-Gottesdiensten teilzunehmen. Also kannst du jederzeit, wo du dich auch gerade aufhältst, mit deinem Handy über den Chat Gottesdienst feiern. Es gibt auch regelmäßige Gottesdienste über Zoom, wo wir dann quasi räumlich an ganz unterschiedlichen Orten miteinander Gottesdienst feiern können. Genau, es gibt wöchentliche Impulse.
Also das heißt, also ich kenne diese Messenger-Gottesdienste auch und das finde ich extrem spannend, dass das auf der einen Seite eine sehr digitale Kommunikation ist, zum Teil auch mit Computer natürlich, also die dann die Sachen ausspucken, aber dass da auch jemand hinter ist, der das Gespräch aufnimmt. Dass eben tatsächlich in dir, dass darüber auch Anschluss gefunden werden kann an echte Menschen. Mhm. Das finde ich ganz spannend in diesen Messenger-Gottesdiensten. Und die Zoom-Gottesdienste finde ich toll, weil für mich ein Dualismus damit aufgebrochen wird, nämlich der zwischen virtuell und real oder zwischen digital und real. Da, wo ich ja auch jenseits des christlichen und kirchlichen Kontextes ein eiserner Verfechter für bin, wirklich zu sagen, das, was dort geschieht, ist nicht weniger real. Und ich muss auch sagen, die für mich in den letzten Jahren zumindest prägendsten Erinnerungen an Gemeinschaft im Gottesdienst sind in gleicher Qualität auch in digitalen Gottesdiensten spürbar. Mhm. Ich liebe sehr die Hausgemeinschaftsmesse, die wir hier im LWH feiern, als eine tolle Form der ja eigentlich klassischen Liturgie, aber natürlich auf uns und auf unsere Mitarbeiterschaft hier im Ludwig-Wilhelms-Haus auch ausgeschnitten mit tollen Geistlichen, die das machen und sich da auch darauf einstellen, woher wir so kommen. Aber ich habe wunderbare, auch thematische Gottesdienste, Karfreitag zum Beispiel, erlebt in digitalen Gottesdiensten, wo ich sage, das hat mich tief erfasst. Viel mehr als das, was natürlich dort fehlt, nämlich der Eucharistieempfang, ja, Kommunionempfang, der dann zwangsläufig nicht geht, nicht geht. Aber ich habe ein größeres Gemeinschaftsgefühl erlebt, als gemeinsam Reihen und Glied vorne die Hostie zu empfangen. Und fühlte mich der Christenheit und meinen Mitmenschen und Gott in dem Moment viel stärker verbunden. Das ist etwas Faszinierendes, was ich auch erstmal mit dem, wie ich groß geworden bin, ja, zumindest auch mit Sonntagsgottesdiensten übereinbringen können, die mich nicht immer, also seltenst so oder ähnlich stark erfasst haben. Also noch einen Dualismus digital ist auch real.
Ja.
Umso schöner ist das aber auch, und das geht ja sowohl in dazwischen als auch hier, wenn man aus dem digitalen Raum, wo wir dann meistens wir beide miteinander kommunizieren, dann in die Präsenz hineingeht und mal sowas hier aufnehmen kann und du zu meinem Podcast kommst und wir gemeinsam was machen in unseren Kanälen für das Bodenpersonal auf Instagram. Letzte Frage, und die würde ich dir gerne jetzt auch mit Absicht zum Schluss stellen. Welchen Punkt in deinem Glauben gibt es denn, wo du sagen würdest, da gehe ich nicht von ab, da gibt es keinen dazwischen. Da brauche ich die beiden Pole, wo ich mich in diesem einen Punkt sehe. Gibt es da überhaupt etwas, oder sagst du, ist alles irgendwie verhandelbar und es muss überall einen dazwischen geben? Oder gibt es da eine Grenze?
Also ich habe da im Vorfeld natürlich ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich würde sagen, dass es für mich auf jeden Fall nicht verhandelbar ist, Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Also da gibt es für mich irgendwie nicht viel dazwischen. Weil ein bisschen Gerechtigkeit würde ja heißen, da ist immer noch Ungerechtigkeit drin. Und das finde ich nicht akzeptabel. Ja.
Für mich ist das die Heilszusage Gottes an alle Menschen, die spätestens, aber nicht erst, aber dann zumindest zurücknehmbar in Jesu Christi Auferstehung, Auferweckung deutlich wurde, dass es schlicht und ergreifend ein unverrückbares Liebesbekenntnis zu allen Menschen gibt Gottes. Und da würde ich sagen, da will ich nicht von abgehen, da halte ich auch fest und da halte ich auch gegen und lege mich auch mit jedem an, der da das angreifen möchte. So schwer wie das ist, heutzutage ist das vorzustellen. Und so schwierig wie das auch sein kann, wenn man über andere Menschen, die vor dem Christentum gelebt haben oder heute in anderen Religionen leben, so schwierig wie das sein mag, sich das da vorzustellen, ohne dass man irgendwie gleich so ein bisschen vereinnahmend wirkt oder irgendwie aneignet. Das ist für mich ein Punkt, wo ich nicht drüber nicht von ablassen möchte, weil das für mein Leben so prägend ist, dass es eben diese Zusage gibt und die allen Menschen auf der Welt gilt.
Genau, das ist wahrscheinlich der Hintergrundgedanke für das, was ich so mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gesagt habe, weil letztlich liegt es ja eigentlich in dieser Heilszusage begründet.
Ja. Am Schluss habe ich noch eine Bitte an dich. Es gibt eine wunderbare Variation der Geschichte aus Genesis 1, der ersten Schöpfungsgeschichte von Raffaella Soden, einer Theologin aus Freiburg. Raffaella setzt sich als Diversity-Trainerin auf Instagram und auch in ihrem Blog namens Feuer, Funken, Flug, sowohl Insta-Name wie auch der Name des Blogs und der Webseite, für Vielfalt ein und stemmt sich deswegen auch häufig gegen Dualismen. Und diese Geschichte von Raffaella über die erste Schöpfungsgeschichte, diese Variation, heißt eine Geschichte vom Anfang und vom Jetzt. Wärst du so lieb und würdest die hier am Schluss dieser Folge, dieses kleinen Gesprächs vortragen?
Ja, das mache ich gern.
Dankeschön.
Eine Geschichte vom Anfang und vom Jetzt. Am Anfang war Gott da. Gott war da mit Schaffenskraft und Tatendrang. Ungestaltete Leere. Alles war möglich. Gott bringt erstmal Licht ins Dunkel. Und siehe, da waren nicht nur Tag und Nacht, sondern auch Polarlichter, Abendrot, Morgengrauen, kurze Tage mit wenig Licht und lange Tage mit viel Licht und. Da widmete Gott sich dem Wasser. Wasser vom Himmel, Regen, Niesel, Schnee, Pulverschnee, Harsch, Hagel, Eisregen. Wasser auf der Erde, Meer und Land, aber auch das Watt, das manchmal Land ist und manchmal Wasser. Moore, die irgendwie beides gleichzeitig sind. Seen, Flüsse, Inseln und Marschland. Dann tobte Gott sich bei den Himmelskörpern aus. Mond und Sonne, aber auch verschiedene Sternarten, Kometen, Asteroiden, Planeten aus Gestein, Planeten aus Gas, ganze Galaxien und schwarze Löcher kommen Gott in den Sinn. Da machte sich Gott an die Lebewesen, Pflanzen und Tiere, aber auch Mikroorganismen wie Pilze, Urtierchen und Algen. Ach, was Gott da alles einfiel, Gott konnte gar nicht an sich halten, bei all den Farben und Formen und den unzähligen Kombinationen daraus, die da aus Gott sprudelten. Bäume, Gräser, Sträucher und andere Gewächse. Schwämme, Seeanemonen und Korallen. Die Pflanzen ähneln, aber zu den Tieren gezählt werden. Eierlegende Säugetiere wie das Schnabeltier. Vögel, die nicht fliegen können, dafür aber schwimmen wie die Pinguine. Fische, die schwimmen und durch die Luft gleiten können wie der Schwalbenfisch. Eine ganze Reihe von Tieren, die an Land und unter Wasser gleichzeitig leben. Und so weiter. Während Gott so vor sich hin schöpfte und sich daran freute, was da so alles entstand, kam Gott plötzlich eine weitere Idee. Ach komm, wir machen Menschen als unser Bild. Kaum ausgesprochen, schon waren Menschen da. Manche waren weiblich, manche männlich, manche waren weiblich und männlich zugleich. Von manchen hätte Mensch denken können, dass sie weiblich waren, aber sie waren männlich. Und umgekehrt. Manche waren weder weiblich noch männlich, sondern ganz anders oder hatten mit Geschlecht gar nichts am Hut. Unabhängig davon waren alle Menschen auch groß und klein und mittellang. Hatten unterschiedliche Körperformen, Hauttönungen, Augen und Haarfarben. Manche hatten gute Augen, andere konnten mit den Händen sehen. Wieder andere hatten so feine Ohren, dass sie die Zwischentöne heraushören konnten. Manche hatten den Traum, auf großen Bühnen Ballett zu tanzen. Andere hatten wunderbare Ideen, wie alle gut zusammenleben könnten. Wieder andere spürten, dass es manchmal mehr als genug ist, einfach zu atmen, und konnten sehr gut gar nichts machen. Und, und. Und dann gab es auch noch alle möglichen Kombinationen und Variationen, sodass am Ende jeder Mensch ein einzigartiges Individuum wurde, dass es kein zweites Mal gibt und in keine einzige Schublade passte. Schließlich waren alle Gottes Bild. Und Gott sah alles an, war mächtig überrascht und angetan und berührt von all der Kreativität und Lebendigkeit und Vielfalt und sagte sich, ja, das ist alles sehr gut. Und das ist bis heute so.
Vielen herzlichen Dank, Dr. Farina Dierker, Referentin in der Frauenseelsorge, geschäftsführende Referentin der KfD im Bistum Osnabrück, für das Vortragen der Geschichte, für die sehr fachkundigen und verständlichen Antworten. Tatsächlich, du bist in Sachen Prozesstheologie da wirklich bereichernd, finde ich, wenn man sich so Fragen stellt zwischen diesem oder jenem und was dazwischen gibt. Das hat mir echt, echt geholfen. Auf Instagram heißt du, das sagen wir auch nochmal, farina.di, farina.di, für Dirkler vermute ich. Und unser Podcast ist da zu hören unter Das glaube ich gern. Also auch sehr abonnierenswert, finde ich. Und diese Folge wird es auch geben auf YouTube. Deswegen haben wir ja das Video hier dabei laufen lassen. Und zwar unter youtube.com/@lwhlingen. Wir haben noch nicht so eine Vanity-Adresse, aber immerhin, da arbeiten wir dran auch mit dieser Folge. Also nochmal youtube.com/@lwhlingen, dann in einem Wort weiter. Nochmal ganz herzlichen Dank, Farina.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Es hat viel Spaß gemacht.
Ja auch.
Ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.